Hi, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute geht es um Smartwatches. Der Kollege hat schon welche mitgebracht. Außerdem zeigen wir euch die Virtual Reality Brille von Google. Der Kollege Achim Bartschok hat sich Android Updates passend dazu angeguckt und warum die alle zu spät kommen. Und Christian Wölbert, der Kollege, der war in Bolivien und hat im Salzsee nach Lithium gesucht. Bis gleich. Ja, hi, nochmal herzlich willkommen zu CT Uplink im CT-Keller mal wieder. Ich sitze hier nicht alleine, sondern mit
Keno Janssen aus dem, aus dem Imaging-Ressort.
Aus der Redaktion,
genau, aus der CT-Redaktion.
Wo kommst du her?
Achim Bartschok, mobile Hardware.
Und Christian Wölbert, auch aus dem Mobilressort. Ja.
Du vor allem ganz herzlich willkommen hier zum ersten Mal zur Premiere.
Danke.
Mit einem ganz speziellen Thema. Aber wir fangen mit dir an, Keno.
Yay.
Die Pappkiste da, die lassen wir erstmal außen vor.
Ach so.
Sondern gucken erstmal auf die Uhr. Wie viel Uhr ist es denn?
Du, das muss ich muss erstmal booten. Nee. Können wir mal auf die Detailkamera hier schalten? Dann müsste man, genau. Ja, es ist 14.59 Uhr. Ich hoffe, das können die Leute.
Wow.
An den Wiedergabegeräten.
Das geht jetzt auch heutzutage mit dem Computer.
Ja, mit Touchscreen. Was genau. Ist denn das für ein Teil, was du da um die Arme hast?
Das ist eine LG G-Watch. Das ist tatsächlich die erste Android Wear Smartwatch. Also das erste Gerät mit diesem neuen Google Wearable Betriebssystem.
Aha.
Die Uhr ist also gar nicht so interessant, aber die Software ist schon ganz spannend.
Weil also ganz kurz zur Einführung: Smartwatch. Schlaue Uhr.
Schlaue Uhr. Nein, Smartwatches sind, die werden so ein bisschen als die erste wirkliche, echte Wearable-Gerätekategorie gesehen.
Also ein Gerät, was du am Körper trägst.
Ja, ein Handy trägt man auch oft am Körper, aber das sind eben Sachen, die wirklich, ohne dass man da irgendwie rumfummeln muss, die so ganz organisch funktionieren. Mhm. Also die Uhr zeigt mir zum Beispiel alle Notifications oben in der Benachrichtigungsleiste, die ich bei Android habe, zeigt die mir dann an. Das heißt, wenn ich irgendwo sitze, zum Beispiel hier, und eine Mail kriege, ich merke, in meiner Hose vibriert es, dann muss ich nicht das Handy da rausfummeln, sondern sehe dann so im Augenwinkel die ersten Buchstaben, Zeilen der Mail.
Also wir können das Ding ist jetzt mit deinem Smartphone verbunden?
Richtig, über Bluetooth 4.0. Wir können auch mal hier der Technik-Johannes, der im Hintergrund hier nicht zu sehen sitzt, der kann mir mal eine Nachricht schreiben, dann können wir das mal angucken. Vorher kannst du noch mal vorher auf die Detailkamera gehen? Genau, super. Wo ist mein Arm?
Die Uhr.
Ja, die Uhr ist hier. Ah ja, hier muss sie sein. So, und jetzt müssten wir eigentlich theoretisch müsste hier jetzt, genau, da kommt so ein Ding. Mhm. Aha. Und die Uhr zeigt es nicht an. Das ist natürlich ein fantastischer Vorführeffekt. Ah ja, doch, jetzt. Okay.
Ah, ja.
Jetzt poppt es auf. Johannes Maurer sagt Sonnenblume.
Also da ist jetzt die Nachricht auf der Anzeige direkt?
Genau, und ich kann jetzt, das Handy sieht man ja auch, ich kann jetzt auf Telefon öffnen machen, auf der Uhr. Und man sieht jetzt, es poppt jetzt hier auch auf dem Handy auf.
Und jetzt kannst du über die Uhr telefonieren?
Das ist halt das Ding, das kann ich nicht. Das ist auch nicht vorgesehen, weil das einfach nicht so viel Sinn ergibt, sondern das ist einfach sozusagen eine Erweiterung, ein Zusatzdisplay für die Benachrichtigungsleiste.
Okay.
Und wir haben es jetzt auch gerade mit Threema demonstriert, weil es nämlich nicht nur mit Google-eigener Software funktioniert, sondern es funktioniert wirklich mit jeder Software, mit jeder App, die irgendwas in der Benachrichtigungsleiste macht, die kommt aufs Telefon. Interessanterweise geht das auch mit Musikplayer-Apps.
Wollte ich gerade fragen.
Die blenden ja auch in der Benachrichtigungsleiste Play-Buttons ein. Das ist nämlich auch mein Lieblingszaubertrick. Sagt mir doch mal irgendwie irgendein Lied.
All Along the Watchtower.
Von Jimi Hendrix.
Genau. Ja?
Genau, wir haben die Detailkamera. Ich ordne das hier mal so an, damit man das auch schön sehen kann. Mhm. Ich mache hier mal die. Ja, das ist schon.
Das ist ja voll praktisch, wenn du das Handy über die Uhr bedienen kannst und erst ans Handy musst.
Ja, gibt keinen Sinn, aber egal. So, jetzt sag ich mal. Ach, shit, Moment. Okay, Google. Spiele All Along the Watchtower Jimi Hendrix. So, hat er erkannt. Und jetzt sieht man, jetzt öffnet er auf dem Handy Spotify.
Ach.
jetzt sagt er, und jetzt kommt da tatsächlich das Lied. Achso, ich habe, ach, das ist natürlich jetzt, ich muss nur die Lautstärke ein bisschen lauter machen.
Ah ja.
Und ja, ich kann jetzt in der Uhr...
Ach, das geht dann auch, also nicht nur mit genau, den Google Apps, sondern nee, auch
genau,
mit
das Spotify. Und wir ja, sehen jetzt, also die Uhr zeigt jetzt das Cover ja, an und ich kann dir jetzt nach rechts schieben und kann jetzt auch Lieder weiter switchen. Okay. Theoretisch. Achso, weil ich jetzt nur ein Lied ausgewählt habe. Aber wenn ich jetzt mal...
Ach, nicht, das ist nicht in der Playlist.
Okay. Genau, er hat jetzt sozusagen keine Playlist, ja, aber theoretisch kann ich hier weiter und zurück ja, damit machen. Okay. Das hat mir tatsächlich ein Leser im... Ups, ich mach's mal wieder leise.
Ja.
Das hat mir tatsächlich ein Leser im Heise-Forum ja, erklärt.
Ja.
Das ist mir ein bisschen unangenehm, weil per Default ist die normale Google Musikplayer-App da drin, also Google Music.
Google Play Music, ja.
Genau. Mhm. Und ich habe halt kritisiert online, dass ich gerne Spotify benutzen würde ja, und dass es nicht geht. Und genau, dann hat der Leser gesagt, das geht. Wenn man in dem Handy einmal eine Suchanfrage startet, nach Spiel mal die und die Musik, und dann hat man kurz Zeit, die Default-App für Musik zu ändern. Das kannst du nicht im Einstellungsmenü, sondern nur in dem Moment, wo okay, man das auf dem Handy aufruft.
Da muss man erst ein bisschen konfigurieren. Genau. Aber an sich ist es ja schon cool, dass man nicht nur auf die Standard-App zugreifen kann.
Genau.
Wie lange hast du das Ding jetzt am Arm?
Die habe ich jetzt seit gestern Mittag am Arm okay, und davor hatte ich ungefähr 24 Stunden die von Samsung am Arm. Okay. Die unterscheiden sich aber wirklich nur in Details.
Die haben auch diese Software drauf, die Google jetzt auf der Entwicklermesse vorgestellt hat.
Ja, das sage ich ja. Android Wear, also die, genau, das Wearable-Betriebssystem von Google. Das ist ein Android, okay, aber ein Android, was auf Wearable zugeschnitten ist. Und das ist nicht eine dieser eierlegende Wollmilch-Sau-Uhr-Dings, sondern das ist sehr rudimentär, klingt negativ, aber das ist sehr... ja, sehr minimalistisch.
Also für mich klingt es erstmal so, dass der größte Vorteil ist, dass ich das Smartphone nicht aus der Hose nehmen muss.
Genau.
Das ist doch der größte Vorteil bislang, ne?
Das ist der okay, größte Vorteil bislang. Und es gibt halt noch keine wirklichen Apps, die, wie soll ich sagen, die auf der Uhr funktionieren. Also da gibt okay, es noch nicht...
Also nur auf der Uhr quasi, die nicht bloß eine Extension sind. Also genau, auch sowas wie Tracking, so Körperdaten-Tracking, Logging?
Doch, die Android Wear hat per Default, weil da muss natürlich auch ein Beschleunigungssensor drin sein, weil man ja diesen Move machen kann, damit das Display angeht, zählt ja, ja die Schritte. Aber zum Beispiel die Uhr, die hat das jetzt nicht, aber die Uhr von Samsung hat auch ein, okay, Herzfrequenzmesser dran. Mhm. Aber es geht langsam los mit den Apps. Also ich habe jetzt gerade eine App runtergeladen, da kann man ein Rezept auf dem Handy, also so eine Rezepte-App, also Kochrezepte, und dann sucht man eins aus und dann wird das direkt auf die Uhr transferiert. Das heißt, man muss dann nicht das Handy da neben dem Kochtopf liegen haben, sondern man kann dann auf der Uhr ist irgendwie, ja genau, es ist
ein
irgendwie nicht...
Löffel Mehl.
Genau.
Also das ist dann doch der kleine Bildschirm ein bisschen kleiner.
Also eigentlich ist das, was man benutzt, ist wirklich das mit den Benachrichtigungen, damit man das Handy nicht immer aus der Tasche ziehen muss. Aber das,
kannst du denn dann direkt darauf antworten?
Das wollte ich gerade sagen. Also das ist ein bisschen das Problem. Ich kann antworten auf SMS und auf Gmail-Mails. Aber
mit einer Tastatur dann
auf der Uhr? Muss ich einsprechen.
Okay.
Das geht aber ja gut, weil die Google-Spracherkennung ja inzwischen echt ziemlich geil funktioniert.
Also ich meine, wir schicken ja alle keine SMS mehr. Wir schreiben über WhatsApp
und genau, das ist das Problem. Also WhatsApp kommt da an und das sehe ich auch schön und kann ich alles lesen. Und das Einzige, was ich aber dann an der Uhr machen kann, ist die App starten auf dem Handy. Also okay, da geht die App auf dem Handy auf. Ich kann da nicht mit interagieren.
Aber das wäre aber eine Sache, die der Entwickler von der App wahrscheinlich...
Richtig, genau. Da könnten die sich Gedanken machen und das wird sich... Ich meine, ist halt die Frage, wie erfolgreich das wird. Mhm. Und wenn sich das aber so einigermaßen durchsetzt, dann werden wahrscheinlich die meisten Android-Apps, bei denen das irgendwie sinnvoll ist, werden das machen, weil das ist ziemlich einfach zu implementieren.
Also wir stehen zwar mit den Smartwatches ja immer noch am Anfang, würde ich sagen, von der Entwicklung, aber es gab ja schon so ein paar Uhren. Es gab ja schon ein paar von Samsung, die sind mittlerweile in der zweiten, dritten Generation
genau,
so. Ist dann das jetzt mittlerweile schon was, wenn ich es dir wegnehmen würde, würdest du dann Entzugserscheinungen bekommen oder ist es was als einfach nur Spielzeug ist?
An der also Handlenk? Die Killer-App habe ich da noch nicht gefunden. Also es ist wirklich echt nett, auch diese Fernbedienung für den Musikplayer, weil ich habe keinen Kopf, also es gibt ja diese Kopfhörer mit dieser Kabelfernbedienung, das habe ich nicht. Ja. Oder auf dem Fahrrad ist es, ja oder habe ich halt nicht, ich habe einen normalen Kopfhörer.
Ja.
Und auf dem Fahrrad ist halt einfach praktisch, dass man dann die Lieder weiterschieben kann
ja,
und dass ich da Mails lesen kann, ohne mein Handy rauszuholen. Aber ich meine, das rechtfertigt für mich noch keine 199 Euro. Aber wenn da
200 Euro kostet die?
Ja, aber okay. Wenn da dann irgendwann Apps kommen, dann ist es cool. Ich meine, man kann halt auch immer diesen Google Knowledge Graph fragen. Also ich kann immer sagen, okay Google, wie alt ist Georg Schnurrer? Und dann wird das hier, achso, muss ich besser in die Kamera.
Besser in die Kamera, ja.
Genau. Und dann steht hier tatsächlich Georg Rudolf August Schnurrer, geboren 19. April 1960 in Coburg.
Aha. Ah ja. Also wie Google Now und die Sprachprogramme.
Richtig, also
Google Now. Oh, ich habe den Geburtstag verpasst.
Google Now funktioniert auch. Also, dass man, wenn man am Kino vorbeigeht, dann zeigt er einem automatisch das Kinoprogramm an.
Okay.
Wenn man Autofahrer ist, dann wird einem gesagt, oh, da ist Stau oder so. Mhm. Ich muss sagen, dass Google Now soll ja so eine Gedankenlesemaschine sein. Mhm.
Gruselig.
Ist gruselig, funktioniert aber noch nicht. Also dass ich mache mir darüber noch keine Sorgen im Moment. Also das ist irgendwie noch sehr, das ist noch nicht gruselig und das ist auch noch nicht praktisch, finde ich. Also,
okay.
Ich weiß nicht, du hast auch ein Android-Telefon, ne?
Ja.
Hast du schon mal Google Now, hat Google Now bei dir schon mal richtig schlaue Sachen
gemacht? Nee, also das ist, der Standard ist tatsächlich, dass die Fahrt nach Hause oder so, die Zeit, ne? Das geht dann
zum Fahrradfahren. Ja, aber,
Fahrt ja aber genau,
beim Fahrradbestätigung funktioniert mittlerweile recht gut.
Was für Bestätigung?
Versandbestätigung. Also beispielsweise, wenn man bei Amazon oder irgendwo was bestellt, die halt dann in diesem Programm mit drin sind, wenn man dann diese Versandmail bekäme, kriege ich mittlerweile über Now dann da die Nachricht.
Weil du Google Mail benutzt.
Ja.
Ich benutze kein Google Mail.
Ich benutze auch nicht mehr nach dem Schwerpunkt, den wir hatten.
Wir sind ja nicht solche Google-Fanboys wie du.
Also was ich halt sehr spannend finde, das habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, vielleicht der Pebbles-Gründer oder so, der hat halt gesagt... Also auf jeden Fall irgendein schlauer Kopf hat gesagt, das Spannende ist, also beim Smartphone musst du ja nur mit den anderen Smartphone-Herstellern konkurrieren. Da musst du einfach, da geht es darum, Gimmick zu haben, was die anderen nicht haben. Mhm. Aber bei den Uhren musst du halt gegen die Nicht-Uhren konkurrieren. Und das finde ich auch nochmal spannend. Ein Smartphone braucht inzwischen jeder. Eine Uhr haben wir eigentlich alle nicht mehr.
Guck mal, wenn ich euch eure Handgelenke
habe. Normalerweise eine.
Genau.
Aber das,
das Spannende ist halt, die Uhr muss sich halt nicht nur beweisen gegenüber einer anderen Uhr, gegenüber der iWatch, die Apple vielleicht dann rausbringt, sondern einfach, die muss einem genügend geben, damit man sich ein extra Gerät kauft. Und momentan sehe ich es auch noch nicht.
Also bei mir ist eher der Knackpunkt, für mich ist eine Uhr auch ein Schmuckstück.
Ja.
Und das erfüllt die Brocken noch nicht.
Nee, also ich würde auch sagen, das ist designmäßig, ist das echt
funktional, ne?
Das ist sehr funktional.
Das war aber auch mal in und wenn die Apple iWatch auch so aussieht, dann ist das vielleicht auch auf einmal totaler Trend.
Also das ist vielleicht noch der Knackpunkt. Ich glaube, wenn es jemand hinbekommen könnte, dann wäre es mal wieder Apple.
Ah. Mit dem Design. Das
schön und spaßig zu machen.
Ich glaube das ja nicht.
Wobei ich diese runde Uhr von
Motorola.
LG, von Motorola.
Ja, da reden alle die Moto 3, die Moto 63.
Aber die hatten wir halt noch nicht in der Hand.
Ja, genau. Ja, doch, unser Kollege, der
hat genau die gleiche Software.
Also unser Korrespondent.
Das ist ja der Trick, das ist ja auch ganz interessant. Google hat ja, Android war ja bisher so, dass die ganzen Hersteller, also zum Beispiel HTC und Samsung, die haben alle ihre eigene Benutzeroberfläche darauf gefloppt. Also Sense bei HTC und bei Google heißt es, bei Samsung heißt es TouchWiz, glaube ich.
Ja.
Und das erlaubt Google jetzt nicht mehr. Die sagen jetzt bei den ganzen neuen Android, also bei dem normalen Smartphone Android ist es noch okay,
genau,
aber bei Android Wear, Android Auto und Android TV muss man die Google-Benutzeroberfläche benutzen. Das heißt, die Hersteller haben wenig Möglichkeiten, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Und das sieht man hier jetzt auch an dem Ding und der Uhr von Samsung, die ist ja von LG und die andere von Samsung. Da sind die Unterschiede marginal.
Wobei sie sich natürlich die Hardware immer absetzen könnten.
Tun sie auch ein bisschen. Also der zum Beispiel ist das Samsung-Display ein bisschen besser.
AMOLED ist das, ne?
Ist ein AMOLED und Samsung hat einen Pulssensor drin, das hat LG auch nicht. Dafür hat LG schönere Zifferblätter tatsächlich.
Wie lange hält denn der Akku, oder?
Da wollte ich gerade noch drauf hinaus. Ja. Der Akku hält nach ersten Erkenntnissen maximal 2 Tage. Also das ist so... Mhm. Aber eigentlich, wenn man die häufiger benutzt, dann muss man die eigentlich jeden Tag genauso wie ein Handy aufladen. Mhm. Und das ist eigentlich für mich der Knackpunkt, warum ich da keinen Bock drauf habe.
Aber wenn man es sowieso mit dem Smartphone zusammen verwendet, dann kann man die auch gleichzeitig
an die Steckdose stecken. Ja, aber nervt ja dann irgendwo da an der Stelle, wo man sein Smartphone-Kabel hat, dann noch so ein Ding und...
Ist ja gut, wenn man es drahtlos aufladen könnte, das müsste eigentlich auch...
Ja, wie diese mechanischen Uhren, die sich dann selbst aufziehen.
Genau, oder Solar oder so. Und hier bei den Uhren, da braucht man auch noch so eine proprietäre Ladestation, die da wo man dann Micro-USB-Kabel reinsteckt. Und da muss man die dann drauflegen. Hier ist
ich meine, da sind jetzt, also vielleicht kannst du nochmal zeigen, da sind jetzt diese Kontakte.
Genau.
Und da ist dann aber trotzdem kein Platz für eine USB-Buchse offensichtlich.
Habe ich mich auch gefragt, aber der Grund ist offenbar, die sind natürlich wasserdicht, also die und die Samsung auch. Und dann kriegst du kein Micro-USB, keine Micro-USB-Buchse unter.
Das ist halt das Ding. Ja, also so, mal gucken, was da kommt, würde ich sagen, ist das Fazit daraus, oder?
Ja.
Ja, ich habe schon gesehen,
die ganze Zeit.
Du hast Altpapier mitgebracht.
Was ist denn das? Ich habe mir so einen Pappkarton aus dem Mülleimer genommen.
Ja.
Das ist Google Cardboard. Das ist
die Zukunft.
Die Zukunft. Nein, das haben alle Teilnehmer der Google I.O. Entwicklerkonferenz bekommen. Die jetzt gerade in San Francisco war. Habt ihr ja letzte
Woche drüber gesprochen. Geredet. Ja.
Jetzt haben wir es endlich gekriegt. Das ist einfach nur ein Pappkarton. Den kriegt man auch einfach so als Papp. Und dann baut man sich das zusammen und dann sind da zwei so Kunststofflinsen drin und dann tut man da einfach sein Handy rein. Wie rum muss es so?
Ist ja ein schöner Beiliger für die CT, oder?
Ja, und das Coole ist, sieht man das, ist ein NFC-Tag hier im Deckel drin.
Aha.
Der startet dann sofort die Cardboard-App, die man vorher installiert haben muss.
Okay.
Und warte mal, liegt das gerade? Das muss genau hier in der hier richtig sein, sonst kriegt man... Achim, probier doch mal aus.
Ja, Achim
hat es nicht gesehen. Der Einzige, der es noch nicht ausprobiert hat.
Das ist jetzt das
Tutorial.
Und jetzt geh mal...
Wo muss ich hingehen?
Geh mal auf... Wie heißt das?
Windy
Google
Day?
Earth. Google Earth. Geh da mal drauf.
Genau. Und wie gehe ich da jetzt drauf?
Genau,
ich sehe es jetzt.
Auf der einen Seite ist so ein Magnetring an der Seite. Hier. Nee, lass ihn mal selber. Genau.
Und dann muss ich jetzt drücken.
Runterziehen.
Hey.
So, und jetzt zieh den nochmal den Ring.
Ich bin auch schon da.
Und jetzt beschreib mal, was passiert.
Ich sehe einen, den Jean-Michel, hä?
Zieh den nochmal.
Oder? Ich bin mitten in der Stadt.
Achim, zieh den Ring nochmal. Also bevor es total konfus wird durch Achims Kommentare. Es ist eine Art
Virtual Reality, ne?
Ja.
Jetzt fliege ich.
Ah,
sehr schön. Oi. ich fliege in die Richtung, wo ich gucke. Das muss ich mir doch sagen. So, Fly to Space.
Oh, ja, da kannst du jetzt das ist einfach Google Earth im Prinzip und stereoskopisch und man kann da jetzt in Virtual Reality durchfliegen.
Also das ist so, wie diese Oculus Rift gibt es beispielsweise, ne? Das sind zwei Linsen und sieht man das Ganze auch in 3D auf dem Display? Mhm. Also auf dem Smartphone-Display, ja?
Genau, also Oculus Rift funktioniert ja eigentlich genauso. Das ist eigentlich auch ein Smartphone-Display, was in der Mitte geteilt ist. Und das eine sieht durch eine Linse, sieht das linke Auge dann die eine Hälfte des Bildes und das rechte Auge sieht durch eine Linse das rechte Teil des Bildes. Und bei der Oculus ist halt, da muss man halt einen fetten Rechner anschließen. Mhm. Und hier läuft das alles auf dem Handy. Also das Handy hat ja ein Gyroskop und einen Beschleunigungssensor und das ist der Head-Tracker. Also wenn Achim seinen Kopf bewegt, dann bewegt sich die virtuelle Welt auch mit. Mhm. Und das funktioniert. Wenn du das Cardboard auf die Seite legst, Achim, also wenn du
90 Grad,
genau, dann kommst du jetzt wieder ins Hauptmenü und jetzt geh doch mal zu YouTube.
Also da gibt es schon verschiedene Apps für?
Das ist eine App, die heißt Google Cardboard und da sind 6-7 Demo-Anwendungen drin. Mhm. Aber
da sind noch mehr Videos.
Ja.
Und oh.
Das ist jetzt die YouTube-App, das ist also sozusagen ein großer Kinosaal mit einer großen Leinwand. Also man fühlt sich echt wie in dem Kinosaal.
Wo ist CT-Uplink, bitte?
Aber das Coole ist, dass rechts und links überall so Displays in der Luft schweben. Und wenn du da drauf guckst, dann kommen die so nach vorne.
Wie so ein Kinosaal.
Genau. Aber das ist ein Kinosaal mit 1000 Displays. Und wenn du dann einen auswählst, dann kommt es auf dem großen Screen.
Also ich finde es so schade gerade, dass sie es einfach nicht zeigen können. Aber man kann es einfach in der Kamera nicht einfangen, den Effekt. Mhm.
Aber die Leute, also wer daran interessiert ist, können... es gibt zum Beispiel so eine Pappbrille, wird verkauft von Refugio 3D. Das ist auch ein deutscher Entwickler. Mhm. Oder was man auch machen kann, ist von Durovis das Dive-Kunststoffgestell kaufen. Mhm. Das sind auch die Linsen hier an Google geliefert haben. Also das ist sozusagen.
Das sind so Plastiklinsen einfach.
Plastiklinsen, genau. Okay. Aber das ist halt das bessere Gehäuse von Durovis. Und da kann man auch diese Cardboard-App runterladen.
Wir hatten ja auch mal, du hattest doch mal so ein Selbstbau-Kit, den wir selber ausgedruckt haben.
Das ist die OpenDrive.
Das sind aber die gleichen Leute. Das ist ziemlich genauso, also im Prinzip doch dasselbe, nur das.
Genau, ist alles dasselbe. Weil letztendlich ist, das läuft alles auf dem Handy und man braucht einfach nur einen Halter, wo das Handy reinkommt und wo halt zwei Linsen drin sind.
Das ist total irre, dass du eigentlich haben wir ne, Oculus Rift und alles und Displays reinbauen und die Auflösung wird diskutiert und eigentlich hat man das perfekte Gerät dafür. Ja.
Genau, und wir schreiben da schon seit bestimmt einem halben Jahr drüber über diese Handyhalter und es nimmt keiner ernst. Ne? Alle sagen,
ja, ich meine, wer soll sowas ernst
nehmen? Ja, genau.
Aber wenn es Google
macht. Und jetzt hat Google gemacht und jetzt alle Leute so, also mir haben auch viele Leute gesagt, ja, du bist Dive und lame und Kinderkram. Und jetzt auf einmal, wenn Google das macht, oh, hab ich doch gleich gesagt.
Das ist aber die Technik aber von morgen. Aber das ist im Prinzip eigentlich das Gleiche wie diese riesigen schwarzen Helme, die man früher manchmal gesagt hat, so Virtual Reality.
Aber 90ern, mit einer viel höheren Auflösung, mit einer viel besseren Grafik und mit einem besseren Headtracker.
Was
und
aber nicht...
Und preiswert.
Aber bei der Oculus Rift konntest du doch inzwischen auch noch andere Ebenen mit rein. Das würde jetzt bei der wahrscheinlich nicht gehen. Da hast du jetzt nur noch den Gyrosensor,
oder? Die Oculus Rift hat jetzt in der neuen Version, die jetzt diesen Monat kommt, hat sie noch eine Kamera, die du aufstellst und die noch deine Position trackt. Aber alles andere ist genau wie hier. Ja. Und theoretisch könnte das Handy das auch machen, indem man nämlich die Kamera auswertet. Stimmt. Und deswegen ist hier bei der, das wird jetzt noch nicht ausgewertet, aber in dem Pappding ist hier auch eine Aussparung für die Kamera.
Ah.
Aber was ich hier halt richtig cool finde...
Kann man die Realität durch das Smartphone betrachten?
Entweder das oder einfach im Hintergrund wird das Kamerabild ausgewertet, damit man auch noch zusätzlich Positional Tracking hat.
Du stellst irgendwie ein Cue hin, irgendwas, irgendeinen Punkt, wo er weiß und dann weiß es abhängig von dem Punkt oder mehrere, wo es sich im Raum gerade bewegt. Ja, sehr cool.
Aber was ich halt echt geil finde, ist diese Brillen, die es bisher gab, diese Handyhalterbrillen, das war immer ein bisschen blöd, weil man konnte nicht mit dem Programm interagieren, weil man der Touchscreen war ja blockiert sozusagen,
hatte man ja vom Kopf.
Und Google hat jetzt hier so ein, einfach so ein Magneten, Kamera, so ein Magnetding, also hier auf der anderen Seite ist so ein Gegenstück. Und dann haut man da, und das ist irgendwie von der Haptik her, kann man das sehen?
Ja.
Ist von der Haptik her total
cool. Das sieht man so runter, dann schneidet er wieder
aus. Sieht man so runter, genau. Und ich habe immer gedacht, wie machen die das? Ich habe immer gedacht, dass sie diesen NFC-Tag unterbrechen irgendwie. Nee, das ist einfach der Kompass des Handys, der Kompass-Sensor wird ausgewertet, weil sich Änderungen im Magnetfeld ergeben. Und das ist super
cool.
Genau.
Ja, ja, also wirklich das Beste aus dem gemacht, was man eigentlich hatte, aus den Sensoren und so weiter. Cool. Einfach alles verwendet, was da ist.
Irre.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Google alles so Cooles macht. Jetzt reden wir darüber, was Google nicht so Cooles macht.
Genau, das ist gut.
Über die Smartwatches, da kommt auch noch was in der CT, allerdings in zukünftigen Ausgaben, ne?
In der kommenden Ausgabe.
In der 16 dann, ja.
Und über Cardboard auch.
Okay, also wen es interessiert, der kann da nochmal nachblättern. Wir sind aber gerade noch bei der aktuellen CT, nämlich bei der 15. Und da hast du einen Artikel geschrieben, der Google nicht so richtig schmeichelte, beziehungsweise den Smartphone-Hersteller nicht so richtig schmeichelte, ne?
Ja, das ist immer genau die große Frage, wer da eigentlich dran Schuld hat. Genau, der Alex, den hatten wir auch schon in der Sendung, und ich, wir haben zusammen einen Artikel geschrieben über Android-Updates, also wie schnell oder auch nicht kommen Updates auf die Smartphones. Mhm. Und diesem Jahr haben wir uns auch die Tablets angeguckt. Davor hatten wir das ja auch immer gemacht, mit Christian zusammen hatte ich das gemacht vorher. Und da ging es immer um die Smartphones. Die haben gesagt, wir nehmen auch die Tablets mit rein, um auch ein bisschen zu gucken, gibt es da Unterschiede.
Ist ja eine ewige Leidensgeschichte, oder?
Genau, es ist eine ewige Leidensgeschichte und ich nehme das Ende schon mal vorweg. Es hat sich auch wirklich leider nicht gebessert. Also wir haben uns Smartphones und Tablets geguckt, wie oft kriegen die eigentlich Updates, wie schnell kriegen die Updates auch und haben diesmal auch so ein bisschen versucht herauszufinden, also das ist immer die eine Seite ist, wie schnell kriegen die überhaupt Updates, die andere ist, wie aktuell sind die Geräte dann tatsächlich, weil da spielt ja auch noch der Faktor mit rein, manchmal kommen die mit zwei Versionen verspätet. Und dann kriegt es kein Update, denkt man sich, auch super, ein Update. Aber eigentlich hat der Hersteller nur seinen Fehltritt vom Anfang nochmal ausgewählt.
Oder kriegt ein Update auf eine veraltete Version. Das passiert
oder auch sowas, genau. Und deswegen haben wir uns so diese Faktoren angeguckt. Wie schnell kommen Updates, wie oft kommen Updates und wie aktuell sind die Geräte eigentlich allgemein. Und dann haben wir uns noch ein bisschen angeguckt, wie der Support, also wie schnell findet man raus, ob es ein neues Update gibt oder
nicht. Also ihr habt das nach Herstellern sortiert.
Und genau, und wir haben uns, wir haben uns das nach Herstellern angeguckt, weil das ist ja tatsächlich so, dass Google selber diese Android-Version veröffentlicht, den Herstellern zur Verfügung stellt. Aber alles, was danach passiert, ob es dann auf dein Samsung Galaxy weiß ich, S3 oder auf ein LG-Gerät oder auf ein Huawei-Smartphone kommt, das ist dann abhängig von dem Hersteller. Genau, da kann man einfach sich ganz, ganz gut angucken, wie die Hersteller im Vergleich sind. Ne? Und das haben wir gemacht und genau, also insgesamt ist leider das Ergebnis gewesen, dass es sich zum Vorjahr nicht wirklich verbessert hat. Also wir haben immer noch das Problem, dass das Updates sehr selten kommen, dass ältere Geräte fast gar nicht auf den Stand gebracht werden. Also du kannst eigentlich bei einem Smartphone nicht davon ausgehen, dass du länger als ein Jahr lang so einen echten Android-Support hast. Du kriegst dann vielleicht diese kleinen Updates vom Hersteller, wo dann nochmal Sicherheitsupdates oder wo nochmal an der Oberfläche irgendwas verbessert wird. Oder natürlich Google macht viel Aktualisierung auch inzwischen über die App selber. Also ein Gmail von der Gmail-App oder auch von so ein paar Funktionen, die laufen inzwischen über den Store ab und nicht mehr über ein Firmware-Update.
Gut, aber wenn ich ein Gerät für 400, 500 Euro gekauft habe, dann und ein Early Adopter quasi bin, dann möchte ich auch trotzdem eine aktuelle Version. Ne? Ja. Da kann man mir noch sonst erzählen, ob ich es brauche oder nicht.
Und genau, und wir haben da auch ein bisschen angeguckt, welche Geräte es betrifft. Es ist auch nicht unbedingt so, dass die Geräte, die jetzt besonders günstig sind, dass die halt dann nur eine schlechte Versorgung bekommen. Also das beste Beispiel ist eigentlich das Galaxy S3, das halt auch, glaube ich, gerade mal 2 Jahre alt ist.
Genau, ja.
Und wo jetzt Samsung eigentlich gesagt hat, nur noch die LTE-Version kriegt ein Update auf 4.4, weil es mit die normale Version, das S3, also vor 2 Jahren rausgekommen, weil das normale nur ich glaube, 1 GB RAM hat. Und das
aber Android 4.4 ist doch gerade daraufhin
ganz optimiert
auf weniger RAM.
Und so. Ja, das ist immer genau der Knackpunkt und das ist auch der Grund, warum es oft so lange dauert. Die Hersteller, die hauen dann halt so viel von ihrer eigenen Software drauf, dass auf einmal die Spezifikationen nicht mehr ausreichen. Und tatsächlich, Google bemüht sich gerade darum, dass die neuen Android-Versionen auch gut auf schwachbrüstigen Geräten laufen. Das sieht man auch. Es gibt jetzt zum Beispiel das Motorola Moto E, neues Gerät von Motorola, das auch nicht besonders...
So ein Einsteigergerät.
Einsteigergerät für 120 Euro, da läuft auch 4.4 drauf. Es ist technisch möglich, aber wenn du natürlich, so wie Samsung, da noch unheimlich viel Software drauf haust und alles, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Und das ist jetzt genau der Fall. Und das Beispiel ist ja auch, das S3 kriegt tatsächlich Android 4.4, wenn man das mit CyanogenMod nimmt. Wenn man ein CyanogenMod drauf installiert, gibt es schon lange Android 4.4 für das Gerät. Ja. Weil da eben nicht so viel überladene, da nicht so viel überladene Software ist.
Ich glaube, bei Cyanogen ist es sogar so, dass das S2 noch Android 4.4 bekommt.
Kann sein,
noch weit zurück. Du hast es auch ganz geschickt aufgearbeitet, in Form von Grafiken, habe ich gesehen. Vielleicht können wir das mal sehen, ja.
Genau.
Was hast du da genau gemacht?
Also man sieht da vielleicht jetzt gerade nochmal das ist eigentlich der aktuelle Stand, was die Android-Verteilung angeht. Und das ist von Google selber, die sagen halt im Google Play Store, dann sagen die, immerhin 14% haben jetzt schon das neue Android 4.4.
Sieht da an sich ganz gut aus.
Ja, ist auch nicht dolle. Das ist im Oktober rausgekommen letzten Jahres. Aber das ist natürlich nur so viel, weil inzwischen so viele Geräte mit dem neuen Version rauskommen. Wenn du jetzt mal ein bisschen runterscrollst, wenn wir uns nämlich nur die Geräte angucken, die zwischen 2010 und 2012 rausgekommen sind, das heißt Geräte, die einfach auf die Updates hoffen müssen, dann siehst du, es sind auf einmal nur noch 3%. Insgesamt nur 5 Geräte von allen, die wir von den größten 10 Herstellern, die in Deutschland rauskommen, nur 5 Geräte haben überhaupt aus dieser Zeit ein Update bekommen.
Sind da jetzt schon diese Nexus-Geräte von Google drin?
Genau. Und das kommt noch dazu, davon sind 3 tatsächlich von Google selber. Denn der einzige...
Die sind da auch schon mit drin, oder was?
Genau. Krass. Der einzige Hersteller, der wirklich, Betreiber ist quasi Google selber. Die stellen die Geräte zwar nicht selber her, aber machen den Betriebssystempart alles komplett selber, auch die Auslieferung. Die einzigen Geräte, wo du dir wirklich sicher sein kannst, dass du ein Update bekommst, ist jetzt auch keine Überraschung, sind diese Nexus-Geräte. Das sieht man auch, wenn du noch mal ein bisschen runter gehst, noch mal ganz kurz.
Ja.
Hier sieht man es sehr schön im Vergleich. Das ist jetzt die Geräte von 2010 bis 2012 im Vergleich, wie viele von denen inzwischen eine aktuelle Version haben. Und da sieht man jetzt nur für die Zuhörer auch, die Hälfte von allen Google-Geräten aus diesen Jahren, also die zum Teil 4 Jahre zurückliegen, die haben noch 4.4 bekommen. Bei LG hat die Hälfte noch nicht mal 4.0 bekommen. Das heißt, die Geräte sind inzwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Versionen hinterher. Oh, das ist natürlich, da kannst du nicht mehr vom Smartphone sprechen, finde ich. Also wenn du 2, 3 auf deinem Gerät hast, dann funktionieren viele Apps schon gar nicht mehr aus dem Play Store.
Okay. Aber Google hat doch schon mal versprochen, dass bestimmte Hersteller jetzt mindestens 18 Monate lang Updates liefern. Also die haben schon mal versucht, das Problem irgendwie zu lösen. Ja. Hat es nicht funktioniert?
Also,
oder?
Das ist halt immer die Frage. Also es ist keine richtig verbindliche Abmachung. Und du kannst es ja auch schwer, wie machst du Support fest? Heißt Support, dass du ein Android-Update, das in der Zeit rausgekommen ist, dass du das auch auslieferst? Oder heißt es nur, dass du dich darum kümmerst, dass halt bestimmte Sicherheitsupdates vielleicht
noch... Ja, vor allem, das kann ja immer noch heißen, dass die dann nach 2 Jahren irgendwie ein Update auf eine Uralt-Version bringen, ne? Das ist dann immer noch nicht aktuell, das Gerät.
18 Monate finde ich auch ziemlich kurz, muss ich sagen. Selbst wenn das klappen würde, ich meine, bei Apple gibt es 3 Jahre oder so Updates und viele Leute wollen ihr Handy auch so lange nutzen.
Aber auch nicht immer, ne? Also das iPad 1 wurde, glaube ich, schon ausgebootet.
Ja, das war das Negativbeispiel.
Ja. Ja gut, aber generell kann man schon mit längeren Updates rechnen, ja. Sind halt auch alle Geräte sind dann direkt von Apple, ne? So wie die Nexus-Geräte.
Klar, die haben es natürlich 1000 Mal leichter.
Ja. Also das, vielleicht ist das der Vergleich. Bei Nexus-Geräten ist es so, dass du mit 18 Monaten ungefähr rechnen kannst, aber dann wird es auch weniger. Also dann, also das merkst du schon auch da. Die werden jetzt auch nicht vier Jahre oder so gepflegt. Muss man auch dazu sagen, natürlich ist die Entwicklung auch so schnell, dass es halt irgendwann auch schwierig wird, das gebe ich schon zu. Aber wir haben Geräte, die sind, wenn sie rauskommen, schon mit einer veralteten Version auf dem Markt und kriegen nie in ihrem ganzen, in ihrer ganzen Zeit, die sie auf dem Markt sind, auch nur ein Update. Die sind nie aktuell und das kann einfach nicht sein. Und genau, und wir haben halt im Heft kannst du, also es gibt so ein paar Hersteller, die sich ein bisschen schlechter vortun, vor allem sind es, würde ich sagen, Motorola, Huawei und...
Motorola gehört sogar Google. Ne?
Ja, ne, jetzt gehört sind wir gerade dabei, wieder zu wechseln zu Lenovo. Und man muss dazu sagen, dass dadurch, dass wir die alten Geräte uns ja auch angeguckt haben, dass da vor allem auch die Geräte draus sind, mit berücksichtigt sind, die vor Google-Zeiten waren. Na, also ob das jetzt bei Moto i, Moto G, Moto X, die mit Google zusammen rausgekommen sind, da kann ich mir schon vorstellen, dass es ein bisschen besser wird. Die kriegen auch gerade... relativ schnell.
Was kannst du denn jemandem für einen Rat geben, der jetzt wirklich immer die aktuelle Version haben möchte, der nicht mit einer veralteten Gurke nach einem Jahr rumrennen möchte? Kann man irgendwas machen überhaupt?
Ja. Also, wenn man wirklich hundertprozentig ein neues, möglichst aktuelles Gerät haben will, muss man ein Nexus-Gerät von Google kaufen, das ist so. Oder man kauft sich halt ein populäres Gerät, wie zum Beispiel die Galaxy S-Reihe, oder ein HTC One oder so, dann kann man erstmal, ist der Hersteller da ein bisschen mehr bestrebt, Updates rauszubringen, weil die sonst natürlich auch richtig viel Ärger kriegen von der Community. Und du hast die Möglichkeit, dass die Community, die CyanogenMods, Paranoid Android, die ganzen Mods machen, die gerade diese populären Geräte werden dann natürlich oft dann auch bedient. Und mit den Geräten hast du auch eine große Chance, dass du dann auch, wie zum Beispiel beim S3, dann trotzdem noch ein Update bekommst über diese Hintertür.
Also eigentlich eher weit verbreitete Geräte daneben. Ja. Oder davor vielleicht sogar checken, ob es eine Custom-ROM dafür gibt.
Genau. Und man kann auch ganz klar sagen, also es gibt bei einem Gerät wie von Huawei oder auch LG, von der Vergangenheit her zumindest, würde ich halt weniger davon ausgehen, als bei HTC oder Sony. Was auch immer noch ganz gut ist, es gibt so ein paar Hersteller, Sony zum Beispiel, wo ich es gerade sage, die zeigen zumindest auf ihrer Webseite an, welche Geräte sie zumindest planen, Updates zu machen. Und das hat auch bisher eigentlich ganz gut geklappt. Und welche es bisher gab. Also da hat man dann wenigstens ein bisschen transparenter eine Übersicht. Ne? Das macht auch nicht jeder Hersteller.
Okay. Ja gut, also so aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, Custom-ROM funktioniert mittlerweile super gut, wenn man die richtigen Geräte hat. Oder wenn man sich gar nicht mit beschäftigen will, die Nexus-Geräte. Ja. Ohne Werbung machen zu wollen, aber wenn es dann einen wirklich auf die aktuelle Software drauf ankommt, ja.
Auf jeden Fall.
Ja, normalerweise hängen wir ja den ganzen Tag vorm Rechner, aber du bist mal rausgekommen, Christian. Wo bist du denn hingefahren?
Genau, ich war in Bolivien und habe mir da 2 Fabriken angesehen, in denen Lithium abgebaut wird oder hergestellt wird und Akkus hergestellt werden.
Okay, Bolivien, Akkus, würde ich mittlerweile eigentlich mehr mit China in Verbindung bringen. Wie kommen die Bolivier daran, sowas dort herzustellen? Also es ist ja eher unpopulär, das Land dafür, oder?
Also die Bolivianer haben auf jeden Fall das Glück, dass sie die größten Lithium-Vorräte der Welt haben. Und das ist einfach jetzt ein Metall, was spannend ist. Man sagt sogar schon, also es gab Zeitungsartikel, da hieß es dann, Bolivien ist das neue Saudi-Arabien mit Lithium statt Erdöl. Und gerade bei dem Land ist es halt besonders spannend, weil es das ärmste Land Südamerikas ist. Und gleichzeitig haben sie halt diesen riesigen Rohstoffschatz. Und jetzt ist halt die Frage, ob sie auch wirklich davon profitieren können.
Okay. Und wir sehen hier jetzt schon, das sieht aus erstmal wie eine Wüste. Du bist dort gewesen?
Genau, also ich...
Was sehen wir denn da?
Ich war als ganz normal als Tourist in Bolivien und jetzt sieht man hier diese riesige weiße Salzwüste.
Ist Death Valley so ein bisschen, ne?
Also es sind tatsächlich 10.000 Quadratkilometer, halb so groß wie Hessen. Ich weiß nicht genau, wie viele Saarländer das sind. Normalerweise muss man das in Saarländer umrechnen oder in Fußballfelder. Und es sieht ein bisschen aus wie Schnee. Also man läuft auf dieser Salzkruste rum. Das machen eigentlich alle Touristen, die da in
Bolivien sind. Das knackt dann so?
Ja, es knackt so ein bisschen. Ja. Es ist einfach trockenes, richtig hartes Salz. Und das Lithium steckt aber nicht in dem Salz, sondern es steckt in der Sohle. Das heißt, das Salz ist porös, kleine Löcher drin. Und da ist eine Flüssigkeit drin. Und in dieser Flüssigkeit ist eben das Lithium unter der Oberfläche.
Okay. Wie weit ungefähr unter der Oberfläche?
Vielleicht muss man ja erstmal sagen, man weiß gar nicht genau, wie tief der Salzsee ist. Also die haben bis 220 Meter gebohrt und da war aber immer noch Salz und tiefer sind sie noch nicht gekommen.
Okay.
Aber das meiste Lithium ist halt direkt unter der Oberfläche, weil da die meisten Löcher am Salz sind und da auch die meiste Flüssigkeit drin ist.
Du hast auch noch Fotos mitgebracht, vielleicht können wir die einfach mal durchblättern. Das war der Salzsee. Hier sehen wir jetzt einen Herrn mit Helm.
Genau, also
was macht denn der?
Wir befinden uns jetzt immer noch auf dem Salzsee in 3700 Metern Höhe.
Das ist so im Hochland, ja.
Genau, im Altiplano im Hochland in Bolivien. Und das ist echt eine sehr abgelegene, sehr einsame Gegend. Also die Taxifahrt zu dieser Fabrik hat $300 gekostet.
Du bist mit dem Taxi den Berg hoch dann.
Genau, also ich bin von dieser Turi-Gegend, wo die ganzen Touristen sind, bin ich dann mit dem Taxi... zu dieser Lithiumfabrik auf dem Salzsee gefahren. Ist halt in einer sehr abgelegenen Gegend.
Wie lange hat das gedauert, die Fahrt?
2 oder 3 Stunden. Das war aber nur so eine Schotterpiste. Also gibt es halt überhaupt keine asphaltierten Straßen.
Hättest du ja fast ein Auto kaufen können.
Ja, ich habe die Rechnung bei Heise eingereicht. Also war nicht so schlimm.
Ja. Okay. Und also ich meine, wie kamst du denn darauf? Da stolpert man ja nicht drüber, über so eine Salzseewüste irgendwo auf dem Berg.
Ja, ich interessiere mich ja immer dafür, wo eigentlich die ganzen Rohstoffe und die ganzen Komponenten in den Handys herkommen. Und deswegen ist mir halt eingefallen, als ich die Bolivien-Reise geplant habe, dass da vor 4 Jahren mal ein guter Artikel in der Zeit war, wo halt drin stand, okay, Bolivien hat diese riesigen Lithiumvorräte und sie wollen jetzt halt auch versuchen, das Lithium selber abzubauen und sie wollen nicht, dass irgendwelche ausländischen Konzerne das abbauen, sondern sie wollen es wirklich selber machen und sie wollen dann sogar noch Akkus selber herstellen, was ziemlich verrückt klingt.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich fahre mal hin, versuche mal zu gucken, ob die das wirklich machen.
Also Lithium, wichtiger Bestandteil von modernen Akkus?
Genau, von Lithium-Ionen-Akkus, genau. Also da sind natürlich noch viele Schritte dazwischen. Und deswegen ist halt eben die spannende Frage, wie viel von dieser Wertschöpfungskette können die Bolivianer selber machen?
Okay.
Weil wenn die die ganze Kette vom Lithium bis zum Akku selber abdecken, dann verdienen sie natürlich am meisten Geld.
Aber wahrscheinlich ist der mit dem Abbau ist es ja wahrscheinlich erstmal noch nicht getan, sondern da fehlt noch viel Know-how.
Genau, also ich habe mir die erste Fabrik angeschaut, wo es um den Abbau von dem Lithium aus diesem Salzsee geht. Können wir vielleicht nochmal das eine...
Genau, Foto, also ich wusste auch nicht, wie Lithium aussieht. Beim Metall denkt man erstmal silberglänzend vielleicht. Ja. Aber vielleicht können wir nochmal das Foto sehen. Genau, da hat der Herr nämlich auch ein bisschen Lithium in der Hand. Ist das Lithium?
Genau, also das ist Lithiumcarbonat. Das heißt, das ist ein weißes Pulver, was jetzt einfach der chemische Ingenieur, der für diesen Prozess zuständig ist, was er uns gezeigt hat. Das lagert dann in so riesigen Säcken. Und aus diesem Lithiumcarbonat kann man dann wiederum Komponenten für Akkus herstellen.
Das sind dann Akkus für Smartphones, Laptops, Elektroautos auch?
Genau, also alle möglichen Lithium-Ionen-Akkus. Okay. Es gibt unterschiedliche Rezepte für Lithium-Ionen-Akkus, aber die heißen halt so, weil Lithium wirklich unverzichtbar ist. Also andere Metalle kann man austauschen, aber Lithium ist immer
drin. Der essentielle Bestandteil.
Genau, ja.
Haben wir noch ein Bild mit dem Fahrrad?
Ist das ein Elektrofahrrad?
Genau, ja, das Foto zeigt jetzt den bolivianischen Präsidenten Evo Morales auf einem E-Bike. Und zwar ist das in der zweiten Fabrik, das ist dann nicht mehr an dem Salzsee, sondern in der Nähe von der Stadt Potosi, auch auf fast 4000 Metern Höhe. Und da haben die Bolivianer im Februar ihre Akkufabrik eingeweiht. Und da machen sie Handy-Akkus und Akkus für E-Bikes und deswegen musste wahrscheinlich auch der Präsident dann auch eine Runde auf dem E-Bike drehen.
Auf jeden Fall günstiger mit dem E-Bike hinzufahren als mit dem Taxi.
Ja, das kann sein, aber ich weiß nicht, ob der Akku da so lange gehalten hätte.
Ja, sehen wir noch eine Maschine? Sehe ich da irgendwelche chinesischen Schriftzeichen drauf? Ist das richtig?
Genau, ja, das ist jetzt in der Akkufabrik in der Nähe der Stadt Potosi, wo wir dann auch irgendwie ziemlich abenteuerlich hingelangt sind, weil es halt auch abgelegen ist in so einem staubigen Bergtal und man erwartet da alles andere als so eine Hightech-Fabrik. Mhm. Also es ist eher so eine Gegend, wo Kartoffeln angebaut werden und so weiter. Mhm. Ja, jedenfalls sind wir durch die Fabrik gelaufen und die sieht auf den ersten Blick echt ziemlich modern aus und ist ziemlich beeindruckend, aber man muss halt dazu sagen, die haben die ganzen Maschinen aus China eingekauft und haben sich von einer chinesischen Firma auch erklären lassen, wie das alles funktioniert und es waren chinesische Techniker da, die die sozusagen geschult haben monatelang. Also das ist okay. Jetzt sozusagen eine importierte Technik aus China und man denkt ja, dass sie da ihr eigenes Lithium in diesen Akkus einsetzen, aber so weit sind sie noch nicht. Also sie versuchen am Salzsee das Lithium abzubauen, aber das Lithium, was sie da rauskriegen, ist noch nicht rein genug.
Ach so.
Und deswegen kaufen sie die Rohstoffe jetzt erstmal auf dem Weltmarkt ein und produzieren damit jetzt einfach schon Akkus, um zu lernen, wie das funktioniert.
Das ist ja schon noch ein bisschen absurd erstmal.
Also es wirkt absurd. Man denkt, okay, das Land mit den größten Lithiumvorräten der Welt, aber man muss halt einfach sehen, dass es technisch total kompliziert ist, das Lithium aufzubereiten. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt das Lithiumcarbonat mit 92%iger Reinheit. Sie brauchen aber 99,5%. Und dann müssen Sie nochmal eine Fabrik bauen, wo Sie dieses Zeug dann in Akkukathoden, also in die Komponenten für die Akkus verwandeln. Und das wird noch ein paar Jahre dauern.
Wo kommt denn das Lithium normalerweise, also momentan eher vor allem her, aus China dann? Oder?
Das kommt auch aus der Gegend, nämlich aus einem anderen Salzsee, aus Chile. Ach. Und die Chilenen haben auch sehr große Lithiumvorräte und haben einen Salzsee, der so ähnlich aussieht wie der. Und da bauen die das schon seit Jahrzehnten ab und sind einfach erfahren. Also da gibt es eine chilenische Firma und eine deutsch-amerikanische Firma. Und ja, die sind halt einfach technisch viel weiter als die Bolivianer.
Also eigentlich fangen die bei Null an da?
Die Bolivianer fangen bei Null an. Und sie haben sich halt eben zum Ziel gesetzt, das selber zu machen. Also die Regierung, das ist ein Staatsunternehmen. Und den Lithiumabbau können sie vielleicht auch alleine schaffen, aber das mit den Akkus kriegen sie natürlich nur mit ausländischer Hilfe hin. Und da gibt es jetzt jede Menge Konsortien aus Korea, aus den Niederlanden, aus anderen Ländern, die sozusagen ihr Know-how an die Bolivianer verkaufen wollen.
Okay. Eine Frage hätte ich noch, weil du hast dich ja auch viel so mit Foxconn und so auseinandergesetzt in der Vergangenheit. Ich nehme jetzt mal an, dort in Firmen so von den Arbeitsbedingungen und so ist das alles eher so wie bei uns so von den Standards oder ist da irgendwie oder hattest du das Gefühl, das ist
also die Arbeitsbedingungen scheinen echt okay zu sein, weil es halt eben nicht viel harte manuelle Arbeit ist. Also bei dem Lithiumabbau, das funktioniert einfach dadurch, dass die das Wasser aus dem Salzsee in große Becken pumpen und das da verdunsten lassen. Und dann brauchen die natürlich gut ausgebildete Ingenieure, die brauchen Labore, wo die dann gucken, ist da jetzt schon das Lithium genug konzentriert. Und in dieser Akkufabrik, da arbeiten jetzt erst 20 Leute und die sitzen da ziemlich gemütlich und wickeln diese Akkuzellen zusammen und kleben das zusammen und das sah alles total nach guten Arbeitsbedingungen aus. Die Frage ist halt, ob es da irgendwelche Umweltschäden gibt durch den Lithiumabbau, weil das wirklich von der Landschaft her und von der Natur her eine einmalige Gegend ist und die wollen ja auch nicht ihre Touristen vergraulen, indem sie da überall Fabriken hinbauen.
Aber in so einem Salzsee viel an Zerstörung kann man da eigentlich nicht anrichten, oder?
Ja, das Problem ist halt, dass sie da frisches Wasser brauchen für so Waschprozesse und das ist halt eine sehr trockene Gegend und es gibt schon Forscher, die sagen, dass sie, wenn die da das ganze Grundwasser wegpumpen, dass man dann da nichts mehr anbauen kann. Und drumherum leben halt Bauern und ja, also da gibt es so ein bisschen Knatsch. Es könnte sein, dass sie dann mit ihrer eigenen Bevölkerung noch Ärger bekommen.
Also hast du dich jetzt ein bisschen mit beschäftigt und warst auch da, hast es direkt gesehen. Was war so dein Eindruck davon, ob das Ganze funktioniert? Wird das mal eine ernstzunehmende Konkurrenz oder ist das einfach nur ein Projekt, was ein paar Amateure mal ausprobieren?
Also ich glaube, dass das Lithium abzubauen, das kann schon funktionieren, auch wenn jetzt die Reinheit noch nicht ausreicht. Aber ich glaube, das kriegen die Bolivianer in den nächsten Jahren irgendwann hin. Und dann ist halt die Frage, ob sie einfach versuchen, das Lithium doch einfach zu verkaufen ins Ausland. Wenn sie selber Akkus herstellen wollen, das stelle ich mir schwieriger vor, weil da gibt es halt überhaupt keine Zuliefererbetriebe, keine Infrastruktur, keine Straßen, kaum englischsprachige Ingenieure. Mhm. Während in China, wo die Akkus ja jetzt hergestellt werden, alles an einem Ort ist und alle Zulieferer können zusammenarbeiten, sodass ich mich frage, wie die Bolivianer das machen wollen, das dann auch noch wirklich zu wettbewerbsfähigen Kosten zu machen. Also
Made in Bolivia wird nicht so allzu schnell auf den Akkus stehen.
Es würde mich überraschen, wenn das jetzt schon in den nächsten 10 Jahren auch wirklich zu kaufen ist.
Ja. Okay, ja, und zur Not hast du eine schöne Reise gemacht.
Ja, genau.
Achim, du hast mir ganz begeistert vorhin noch von Super Mario mal wieder erzählt. Lange ist es her, als ich das letzte Mal angefasst habe. Was ist denn da passiert? Ja, du hast von Speedruns irgendwas gesagt und von Zeiten, die gebrochen wurden.
Ja, wir haben ja, wir sind ja alle in einer Zeit groß geworden, wo Computerspiele dann noch ein bisschen einfacher waren.
Ja.
Und ich hatte das auch bloß so, so mit einem Ohr gehört und dachte, das ist vielleicht noch was Lustiges am Ende zu zeigen.
Die waren schwerer früher, die Spiele.
Ja. Aber
die
einfach
waren darauf ausgelegt, dass
du verlierst. Okay. So. Und anscheinend hat ein Spieler mit dem Namen Blubber oder Blabla den Weltrekord bei Super Mario Brothers gebrochen.
Im Speedrun, ne?
Im Speedrun. Speedrun heißt so schnell wie möglich durchkommen.
Also da gibt es, glaube ich, zig Videos von zig Spielen, ne, wo die einfach nur versuchen, so schnell wie möglich durch das Spiel zu kommen.
Alter, das ist ja krass.
Das ist krass, ne? Also hier, das ist das Video
das von dem... Ja, angeblich ist das Video. Also man muss dazu sagen, wir haben es aber nicht kontrolliert. Es gibt ein Wiki, der sich mit dem Spiel beschäftigt und so, und der hat gepostet, dass es eine neue Zeit gibt und das ist das Video, das das beweisen soll. Na, die Stellen, glaube ich, sind immer der Grund, warum es dann nicht noch schneller geht, weil du erstmal warten musst, bis die kleine Animation da, bis die Prinzessin gerettet ist. Oder
aber so. Er geht auch durch, oder sie, durch Warp-Zones, ne? Also
genau, man kann da abkürzen.
Ja, war interessant. Ja. Wahrscheinlich muss man... Ach so, wegen abkürzen.
Ja, ja, man kann, also er ist jetzt gerade von 1 auf 4 gesprungen.
Jetzt sehen. Also er geht jetzt oben durch die Mauer durch und läuft
war gerade, ja.
Nee, ich glaube, das ist jetzt gleich wieder, damit er in 8 oder so kommt.
Also er hat, glaube ich, 4 Minuten noch was gebraucht. Ne?
4 Minuten 57 Sekunden und 700stel und ist damit
7/10. In 8. Also er geht jetzt von Welt 4 in Welt 8 und da ist er dann auch gleich schon...
Wie schneller ist das jetzt?
Genau, 7/10 als der Rekord davor.
Okay, ich will nicht wissen, wie lange er geübt hat.
Das bedeutet dann aber ja wirklich, dass der nicht einmal, da sieht man hier jetzt auch, der zögert nicht einmal. Nee. Ne?
Nee, das ist auch, das sieht so präzise aus, ne? Der weiß genau, wo der hinspringen muss. Oh wirklich Millimeter genau. Der springt genau durch die Gegner durch einfach.
Ja. Der ist bestimmt bei Flappy Bird auch richtig geil.
Und er ist jetzt gerade über die Löcher auch so drüber.
Ja, ne? Der weiß genau.
Also unfassbares Timing und Präzision, ja.
Und der andere, der vorher schneller war, der hat es genauso gemacht, ist bloß an irgendeiner Stelle ein Minisekündchen oder so.
Nee, was ich gesehen habe, ist, dass er an einer Stelle, statt durchzulaufen, hüpft er die ganze Zeit. Und wir haben herausgefunden, wenn man hüpft, dass man dann eine 10 Sekunden schneller sein
das
könnte.
Das muss man auch erstmal alles ausprobieren, jeweils pro Level die Winzigkeiten nochmal verändern.
Also das sind Leute mit einer sehr, sehr hohen Frustrationsschwelle, glaube ich.
Und sehr viel Freizeit. Ja, cool. Aber es ist gut, dass es andere Leute machen, damit wir sowas nicht ausprobieren.
Ist das fertig?
Jetzt spur doch nochmal vor und mach den Endkampf.
Also das ist echt unfassbar. Ich finde sonst auch Speedrun-Videos, ich gucke es mir manchmal ganz gerne an.
Ich gucke mir die super gerne an, weil vor allem, wenn du das Spiel kennst, wie du früher gespielt hast, ist das ein bisschen deprimierend. Ja. Aber du kriegst dann nochmal das gesamte Spiel mit. Also ich weiß nicht, dass hier Mario Brothers auf dem Game Boy. Das zum Beispiel ist für mich so eine Kindheitserinnerung. Da will
Mario
ich die Augen
Land
zu
ist das,
Super Mario Land, genau. Da mache ich die Augen zu und bin und sehe das vor mir, weil ich das so viel gespielt habe. Und da im Speedrun nochmal alles zu sehen, ist einfach
bei
total
Doom
schön.
Oder Half-Life oder sowas. Ja, ja cool. Also
wir verlinken
ich würde den Typen, ich würde echt gerne mal kurz mit dem quatschen, irgendwas so in deiner Freizeit noch macht. Aber es wird nicht allzu viel sein. Ja, das war's auch schon wieder. Wir zocken am Wochenende Mario.
Ja. Statt Fußball.
Ja, stimmt.
Guckt in die CT wegen den Android-Updates für die Hersteller oder ich habe auch online, das kann man auch nochmal verlinken, online aufgestellt, welcher Hersteller wie gut da abschneidet.
Also, wer nochmal recherchieren möchte wegen seinem nächsten Handy oder seinem aktuellen Handy gerade, wie da die Hersteller abschneiden und vielleicht danach sogar den Kauf entscheiden möchte, findet nochmal viel von dir.
Genau,
mit Grafiken
online verlinke ich auch.
Ich glaube, da findet man alle Infos.
Und wir können noch ein paar Bezugsquellen für solche Handyhalter verlinken.
Und ansonsten Smartwatches und deine Virtual Reality Brille sehen wir im nächsten Heft. Mhm. Alles andere gibt es aber schon am Kiosk. An der hier, die gibt es schon, die kann man kaufen. Da kann man auch nochmal, da gibt es auch nochmal ein paar Fotos zu dem Salzsee und nähere Infos. Auch zu deinem Taxifahrer, der dich engagiert hat. Scheint ein ganz lustiger Typ gewesen zu sein.
Fotos gibt es aber auch online.
Okay, super. Mhm. Und wir sehen uns.
Und abonniert uns auf YouTube.
Genau,
und auf iTunes und auf RSS und auf überall.
Und schreibt uns auch gleich, warum oder warum nicht.
Genau.
In den Kommentaren.
Freuen wir uns.
Ah ja, stimmt, mega fair. Wir hören es gerade aus dem Off.
Gott, so eine Stimme von
Gott. wenn ihr am Wochenende in Hannover seid, dann kommt zur Maker Fair. Ich hoffe, es gibt noch Karten.
Ja, es gibt dort direkt vor Ort Karten. Ja? Die Chance, dass ihr das jetzt gerade hört, sofort in den Zug steigt und der Hinweis ist relativ gering. Aber falls ihr es nicht schafft, wir machen online auch ordentlich Berichterstattung und ein paar von uns werden nämlich da auch so ein paar Panels moderieren, wo wir ein bisschen zeigen, was für Maker dort vor Ort sind. Und die Videos wird es auf YouTube auch zu sehen gehen, auch bei Heise Online. Das heißt, selbst wenn ihr es jetzt am Wochenende nicht in diese wunderschöne Stadt schafft,
da gibt es ein paar Videos
auf jeden Fall.
Maker Faire ist echt cool.
Haufen verrückter Leute, Haufen komische Erfindungen und alles cool irgendwie.
Tesla-Spulen.
Tesla-Spulen ohne Ende,
genau. Speiende Drachen.
Ja, alles Gefährliche. Ansonsten macht's gut, schöne Woche, schönes Wochenende und wir sehen uns.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.